Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 62 über den Umgang mit der Angst, Senecas 13. Brief. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute sind wir wieder zu zweit. Hallo Anne, die Technik
ist wieder. Hi, lieber Alex. Ja, Hi. Die Technik ist wieder mit uns. Ich hatte ja wirklich Pech letzte Woche.
Ja, aber gut. Hauptsache, wir können heute wieder zusammen das machen. Und du hast dir ja auch was rausgesucht. Du hast gesagt, also Seneca ohne mich machen geht nicht. Ich will auch nochmal Seneca machen.
Seneca ist ja genau mein Lieblingsstoiker, wie ich glaube ich schon öfter erwähnt habe.
Ja.
Und heute habe ich einen Brief mitgebracht, den 13. Und den finde ich einfach unfassbar toll und würde dem auch jedem und jeder empfehlen, die noch nie was von Stoizismus gehört haben. Einfach weil das ein Brief ist, der so unfassbar aktuell in seinem Inhalt ist, wo man einfach merkt, die Psyche der Menschen hat sich in den letzten 2000 Jahren überhaupt nicht geändert.
Ja,
Seneca spricht da über Herausforderungen und Charakterprüfungen und dann eben viel über, wie wir mit der Angst in der Gegenwart, in der Zukunft umgehen können, über Einbildung, Panik, also alles Themen, die, glaube ich, jeder
die Alltagsthemen
in seinem Leben schon mal begegnet sind und mit denen man sich ständig, ja, bei einer ungewissen Zukunft herumschlägt.
Ja, magst du uns denn mal durchführen, dass wir einfach mal den Brief so ein bisschen durchgehen? Er ist ja nicht einer der längsten, ne? So, aber trotzdem doch mehr eben als so eine Passage aus Marc Aurel, sodass man vielleicht so ein bisschen Guideline auch gebrauchen kann, um da durchzugehen.
Ja, genau. Also am Anfang grüßt Seneca hier seinen Lucilius und schreibt ihm eben, Mensch, ich weiß schon, dass du schon einiges durchgemacht hast im Leben. Ne? Du bist schon öfter auf die Probe gestellt worden, hattest schon einige Herausforderungen und das finde ich auch gut, denn man braucht eben für ein zuverlässiges Selbstvertrauen braucht man eben auch Schwierigkeiten, die sich einmal gestellt haben. Er sagt, so wird die echte Seelenstärke, die sich einer fremden Willkür nicht fügen wird, unter Beweis gestellt. Das ist ihr Prüfstein. Und da hatten wir ja auch schon mal, das schließt ja an eine Diskussion an, die wir schon mal hatten, nämlich die Frage, um Weisheit zu entwickeln, wie viele Herausforderungen oder äußere Umstände braucht man denn? Und da wir hatten ja gesagt, dass du warst eher der Meinung, dass man auch im Lehnstuhl Weisheit entwickeln kann als Extremposition. Und ich hatte ja gesagt, dass ich eher denke, dass man da rausgehen muss und möglichst viel erleben muss. Seneca scheint hier auf den ersten Blick eher in meine Richtung zu argumentieren, nämlich, dass wenn sich im Leben dir keine Herausforderungen stellen, du nicht wachsen kannst und keinen Charakter derart entwickeln kannst. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich meine, er bezieht sich ja hier so wirklich auf das, was wir heute eben, wie du auch schon sagst, Resilienz nennen, so, ne? Dass man sagt, man muss Situationen erlebt haben, um einfach auch zu wissen, wie reagiere ich da und was tut mir gut, was tut mir nicht gut und so weiter. Und ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, wo wir so haken, wenn wir sagen, ja, man kann das auch im Lehnstuhl machen, ist halt diese starke kognitive Betonung. Dann denkt man so an die Emotionen, die wir haben und denkt, Mensch, das ist doch irgendwie nicht kognitiv. Ne? Und ich glaube, wichtig ist dann nochmal zu verstehen, dass die Stoiker ja aber eben eine kognitive Emotionstheorie hatten. Und die gesagt hatten, das hat auch was damit zu tun, wie wir eben nachdenken über die Welt. Und der Gedanke, wenn wir anders denken, dass wir die Welt auch anders erleben, ist ja auch eben etwas, was heutzutage in der kognitiven Verhaltenstherapie seine Anwendung findet. So, und dann trennt man ja dann auch immer noch mal zwischen den körperlichen Empfindungen und dem, was wir eigentlich dann Emotionen oder Gefühle nennen. Und von daher glaube ich, wenn es hier so um das Leiden geht, was man irgendwie erlebt haben muss, dann glaube ich, haben wir so die Vorstellung, wenn wir das so lesen, ja, ich muss halt mal so richtig irgendwie dann auch mal im Dreck gesteckt haben, um irgendwie zu wissen, wie man damit umgeht, ne? Und ich glaube, da steckt natürlich auch eine Wahrheit drin, ne? Das ist ja auch dieser Punkt, der stoische Weise, über den wir damals gesprochen haben, ist ja eine Abstraktion. Und der Weg dahin geht natürlich nicht nur über den Lehnstuhl. Da hast du schon recht gehabt. Ne? Also von der philosophischen Abstraktion her müsste es theoretisch vorstellbar sein. Aber für jeden normalen Menschen sieht dieser Weg anders aus. Das war jetzt die solomonische Mitte oder salomonische Mitte.
Schließe ich mich an. Und dann nimmt er aber Lucilius weiter auf eine Reise, die man schon eher eine Abhandlung eines stoischen Ratschlages, den er nicht unbedingt Lucilius, sondern eher der Nachwelt geben möchte. Denn die ganzen Briefe sind ja nicht nur geschrieben, um sich mit seinem Freund über Alltägliches auszutauschen, sondern er beschreibt da ja die stoische Lebensphilosophie. Und hier geht es wirklich in ein ganz klassisches psychologisches Thema, und zwar die Angst, die wir alle im Leben haben. Und er schreibt dann, Lucilius, es gibt mehr Dinge, die uns nur schrecken, als solche, die uns wirklich hart zusetzen. Und öfter leiden wir unter einer Einbildung als unter einer Tatsache. Mhm. Und weiter sagt er, ich rede mit dir jetzt nicht in der Sprache der Stoiker, sondern in unserer schlichteren Alltagssprache. Wir Stoiker sagen nämlich, all dies, was Seufzer und Klagelaute hervorruft, sei unbedeutend und nicht zu beachten. Mhm. Ja gut, da sagt er jetzt eben, als reine stoische Lehre ist sowieso alles, was uns von außen in Unruhe versetzt,
Schall und Rauch.
Schall und Rauch, unbedeutend. Mhm. Aber ihm ist eben auch klar, dass das nicht sehr zielführend ist für Leute, die anfangen, sich mit Philosophie zu beschäftigen oder die da eben noch nicht sind, sondern dass es eben sehr wohl Dinge gibt, die dem 0815 Menschen Angst machen. Und genau, und da sagt er dem als Tipp dann eben, sei nicht vor der Zeit unglücklich, da jene Dinge, die dich, als stünden sie drohend bevor, mit Entsetzen erfüllt haben, vielleicht niemals eintreffen werden, gewiss aber noch nicht eingetroffen sind. Manches also quält uns mehr, als es sollte, manches quält uns früher, als es sollte. Manches quält uns, obwohl es uns überhaupt nicht quälen sollte. Wir vermehren entweder den Schmerz, nehmen ihn vorweg oder bilden ihn uns ein.
Ja, und das finde ich auch total spannend, den Gedanken, dass wenn wir uns die ganze Zeit Sorgen machen, dass wir im Prinzip ja eigentlich schon Schmerzen aus der Zukunft in die Gegenwart holen, bei denen überhaupt nicht sichergestellt ist, dass wir sie jemals eigentlich empfunden hätten, weil das auch gar nicht eintreffen müsste so, ne? Und dieser Gedanke ist wirklich, finde ich, sehr, sehr schlau, ne? Wenn man sich selber dann auch dabei ertappt, wieder drüber nachzudenken, ach, was könnte da nächste Woche passieren oder ne, du gehst zum Arzt und denkst darüber nach, ne, weil irgendwas ist und was könnte da alles jetzt in meinem Leben dann passieren und sowas, ja, aber ne, vielleicht ist das alles gar nicht so, ne? Und die Zukunft ist halt offen. Und diese Haltung zu haben, ne, mit der offenen Zukunft umzugehen, die Dinge nicht zu ignorieren, aber sich klarzumachen, ich entscheide jetzt, für welche Zukunft oder welcher Zukunft ich meine Aufmerksamkeit geben will. Und das kann man natürlich auch hinterfragen, ne? Warum gebe ich jetzt dieser negativen Zukunft meine Aufmerksamkeit und nicht der möglichen positiven Zukunft?
Genau diese alternativen Kausalverläufe, da kommt er tatsächlich auch ein bisschen später noch dann hin. Erstmal spricht er noch über die Relativität bzw. die Subjektivität von Unglück. Denn was für manche Leute ein ganz grauenhafter Unglück ist, ist für andere hinnehmbar, vielleicht eine kleine Unannehmlichkeit. Also er sagt da, weißt du, du hörst auf Leute, die dich überzeugen wollen, du bist unglücklich, aber achte mal darauf, was du eigentlich selber in dir denkst und frag dich, was ist denn der Grund, dass mich diese Leute beklagen? Was ist der Grund, dass sie sich ängstigen, dass sie sogar eine Berührung mit mir fürchten, als ob das Unglück auf sie überspringen könnte? Ist es wirklich etwas Schlimmes daran oder ist die Sache mehr unrühmlich als schlimm? Und ich finde, das begegnet einem ja auch öfter im Alltag, dass dann du erzählst jemandem was und dann kommt als Reaktion, das ist ja furchtbar, du Arme. Und denkst dich, oh, das hatte ich jetzt eigentlich noch gar nicht so eingeschätzt. Und das ist eben so unterschiedlich, was für jemand anderen dann ganz grauenhaft ist. Wir hatten jetzt ja die Situation, ich habe dir schon darüber erzählt, dass bei meinem mittleren Sohn die Schule asbestverseucht ist, auf die er jetzt in der ersten Klasse starten soll. Mhm. Und er dadurch jetzt sein Schulleben an einer Partner oder an einer anderen Schule 20 Minuten weg von hier beginnen wird. Und du kannst dir nicht glauben, wie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen worden sind. Ach, das ist ja schrecklich, was für eine grauenhafte Situation. Und ich muss sagen, vielleicht ist es schon mein stoisches Training. Vielleicht habe ich einfach nicht so drüber nachgedacht. Aber ich habe mir, als ich die Nachricht gelesen habe, ich habe natürlich schon drüber nachgedacht, oh, was heißt das für uns als Familie? Wie kriege ich das logistisch hin? Aber ich habe das nicht als ein Unglück empfunden.
Ja, und ich meine, das, was er uns ja eigentlich sagt, ist, ne, bleib mal einfach bei dir selber.
Ja.
Vertrau mal deiner eigenen Wahrnehmung, deinen eigenen Denken und Fühlen und lass dir nicht von außen Dinge einreden.
Genau.
Und ich glaube, da ist schon sehr viel Weisheit wirklich drin. So, und auch, ich meine, es gibt ja auch umgekehrt auch diese Versuchung, dass man irgendwie nach außen tragen will, ne, dass man ja ganz arm ist. So, ne, damit man irgendwie Mitgefühl bekommt und all solche Sachen, ne? Aber ich habe auch irgendwie immer so gedacht, das ist im Endeffekt alles irgendwie wie so falsches Giften oder also falsche Hilfe, ne? Weil du da im Prinzip ja eigentlich mit anderen, und die klagen ja dann auch gerne, dich eher in so eine Opferhaltung reinredest, ne? So, ne? Das ist ja alles ganz fürchterlich so, ne? Wenn man am Boden dann angekommen ist, dann wissen alle auch nicht mehr so genau, was sie jetzt machen sollen. Noch mehr klagen geht jetzt gar nicht so. Und dann,
wobei es natürlich auch so ein sozialer Klebstoff ist, ne? Sich mal so zusammen zu beschweren und zusammen zu jammern, das ist ja auch so ein bisschen, das öffnet ja auch die Kommunikationswege und dann ist man sich so einig in seiner Enttäuschung über die böse Welt, aber.
In seiner Empörung.
Ja.
Ja.
Und
ja, und
mir
dann ist
das
aber der Punkt, ne? Fühlen sich beide danach besser? Und ich würde immer denken, nicht so wirklich. Also es bleibt immer so eine.
Nicht nachhaltig. In dem Moment ist man eben zusammen im Unglück, aber ja, zurück zu Seneca. Er spricht dann in dem Brief weiter davon. Da geht es jetzt um die verschiedenen Zeiten, in der wir unglücklich sind. Also er sagt hier, wir quälen uns ja entweder mit dem Gegenwärtigen oder mit dem Zukünftigen oder mit beidem ab. Und da kommt ein Rat hinsichtlich des Gegenwärtigen, der könnte wirklich vom Psychotherapeuten heute stammen. Da sagt er, da ist das Urteil ja eigentlich leicht. Ist dein Körper heute frei und gesund und gibt es keinen Kummer oder irgendeine Kränkung, dann werden wir ja noch sehen, was in der Zukunft liegt. Heute hast du jedenfalls keine Schwierigkeiten. Und das ist ja, was ich wirklich in dieses Jetzt und Hier zu holen und sagen, Moment, ich werde vielleicht irgendwann krank oder das und das passiert, aber jetzt gerade geht's mir gut.
Ja.
Punkt.
Und es wäre auch schade, das zu verpassen, dass es einem gerade im Moment gut geht.
Ja. Also genau. Und dann geht er sich jetzt, wendet er sich der Zukunft zu. Also da könnte ja theoretisch was passieren. Aber da rät er dazu, prüfe zunächst, ob es sichere Beweisgründe gibt für ein zukünftiges Unglück. Meist leiden wir nämlich unter Vermutungen. So, und dann geht es um Vorurteile, denen wir uns rasch anschließen und auch Irrtümer. Irgendjemand erzählt was, dann rennen alle in die Richtung gedanklich. Und da rät er eben davon ab, und sagt, das sind dann Bahnvorstellungen.
Ja, und das spielt ja genau auch auf viele Themen, die wir heute auch kennen, ne? So, also wer macht sich wirklich die Mühe, Dinge, die man jetzt gehört hat oder gelesen hat in Social Media, wirklich zu hinterfragen, ne? Und nicht in die Instant-Empörung reinzugehen, ne?
Ja.
So, anstatt zu sagen, ne, ich gucke jetzt erstmal in 3 Zeitungen, ob das wirklich so ist, ne? Ob das nachvollziehbar ist und sowas, ne? Also das ist schon tatsächlich also spannend, dass sie das, dass er das damals, als noch gar keine Social Media und all solche Dinge gab, dass das im Prinzip schon damals auch wichtig war, sich darüber Gedanken zu machen, dass man nicht einfach nur sofort intuitiv losläuft, sondern eher auch ein Fragezeichen dahinter macht, ne? Und sich seine Zukunft anguckt und sagt, ja, könnte sein, könnte nicht sein und so, ne?
Genau, also er rät zur sorgfältigen Prüfung und sagt dann auch, was Wahrscheinlichkeiten angeht oder beziehungsweise, dass wir auch einfach nicht wissen, was passieren kann. Er sagt, wie viel Unerwartetes ist eingetroffen, wie viel Erwartetes ist nirgends in Erscheinung getreten.
Ja.
Also es gibt eben auch alternative Kausalverläufe. Es kann uns, auch wenn wir uns vor Sache A ängstigen, im Endeffekt Sache B passieren und A verschont uns. Oder wir haben eine sicher geglaubte, schlechte Kausalverlauf vor Augen, der aber trotzdem noch abgewendet werden kann, weil wir es einfach nicht, wir sind eben nicht allwissend, wir können nicht vorhersehen, was die Zukunft bringt. Aber diese Grundannahme menschliche ist ja, so und so wird's passieren. Ich weiß schon, dann kommt das. Und sich dann immer wieder zu vergegenwärtigen, nein, ich weiß nicht genau, was passieren wird.
Ja, und ich finde, er schreibt das so schön dann auch. Und auch wenn es geschehen wird, was hilft es, seinem Schmerz entgegenzulaufen?
Ja.
Also eile dem Unglück nicht entgegen, wenn es denn dann kommt. Ja. Also offensichtlich hat es doch eine hohe Faszination, ne? Das Elend, das Schmerz, das Leiden, Dinge, die schief gehen können. Und an der Gegenpol ist ja auch nicht die toxische Positivität, ne? Das ist ja auch nicht, ne? Konzentriere dich nur auf das, was positiv ist, ne? Und blende alles aus, reine Hoffnung, und so weiter. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was man hier rausziehen darf, ne? Sondern
nee, es geht eher um eine realistische und ruhige Einstufung, ne? Dass man eben sich nicht von irgendwelchen Ideen, fixen Ideen hinwegtragen lässt. Genau. Aber es ist interessant, wo du gerade die Hoffnung erwähnst. Da bin ich auch so ein bisschen drüber gestolpert beim nochmal Lesen von dem Brief. Da sagt er dann weiter, das ist so bei der 12. Nummer, sagt er, hier soll die Klugheit helfen, hier weise du mit der Kraft des Geistes auch eine begründete Angst zurück. Wenn das nicht möglich ist, so vertreibe wenigstens mit der einen Fehlhaltung die andere, mäßige die Angst durch Hoffnung. Und das ist ja interessant, denn die Stoiker haben ja eigentlich die Ansicht, dass Hoffnung kein besonders gutes Prinzip ist. Also Hoffnung ist eigentlich eine Fehlhaltung. Aber er rät hier zu einer, ja, man könnte vielleicht eher sagen, einer die Welt positiv betrachtenden Grundannahme oder sowas. Wie würdest du das sehen hier, was er mit Hoffnung meint? Prinzip Hoffnung als Wackelbaustein ja nicht.
Nee, weil, also wenn du mal so bevor 12 anfängt, da sagt er einen Satz, nämlich vielleicht wird es sein, vielleicht auch nicht. Einstweilen ist es noch nicht da. Stell dir das Angenehmere in Aussicht. Ja, das ist so einfach, glaube ich, dieser Hinweis auf die innere Autonomie. Es gibt gute Gründe, dahin zu gucken. Es gibt gute Gründe, dahin zu gucken. Wenn du es nicht weißt, nachdem du aber dir das angeschaut hast mit den guten Gründen, also nicht kopflos, dann entscheide dich doch momentan, solange es nicht anders ist, für das Angenehme. Warum auch nicht? Also das wäre ja wirklich blöd, wenn mal beides gleich wahrscheinlich ist, ich aber pro forma mich schon mal für das Negative entscheide. Und das finde ich ehrlich gesagt einen sehr klugen Rat. Und das ist noch was ganz anderes als dieses, ich einfach nur, ja, der Herr wird schon richten.
Mhm.
Keine Ahnung, ne? So. Oder ist das für dich immer noch zu positiv?
Nee, ich denke, dass das ein guter Rat ist. Ich bin nur insgesamt bei dem Thema Hoffnung bin ich immer so ein bisschen, das ist manchmal auch Leuten schwer zu erklären, die dann sagen, ja, aber Hoffnung ist doch ganz wichtig und ohne die Hoffnung macht doch alles keinen Sinn, dann zu erklären, warum das in der stoischen Lebensphilosophie Hoffnung kein wirklich beliebtes Prinzip ist.
Ja, ich würde so sagen, Hoffnung, die einen Zukunftszustand sich vorstellt, der kausal als Möglichkeitspfad nicht angebunden ist an die Gegenwart. Das ist das, was die Stoiker dann, glaube ich, als schwierig ansehen würden, weil wenn es keinen kausalen Weg dahin gibt, dann ist es eben nur ein Wunder. So.
Ja, ja, das ist das eine. Das ist ja so eine, sozusagen eine grundlose Hoffnung oder eine genau. Träumerische Hoffnung. Ich hoffe, dass, weiß ich nicht, Prinz William mich findet, während ich im Skilift sitze. Nicht, dass das irgendjemand mal gedacht hätte früher. Aber auch Hoffnung im Sinne von, ich konzentriere mich ganz, ganz doll auf die, ja, ich versuche es jetzt abzugrenzen, aber ich meine, Hoffnung kann eben enttäuscht werden. Mhm. Und damit wir nicht in dieses Loch fallen, ich hatte das doch gehofft, jetzt ist es nicht passiert und negative Emotionen entstehen, darum raten sie eben von Hoffnung ab, ne?
Ja, weil, und ich meine, was passiert, es ist ja ein Fehlurteil über die Welt, was dann zu einer negativen Emotion führt. Und dieses Fehlurteil über die Welt gründet eben auf einer nicht adäquaten Annahme über die Welt. Und da ist es jetzt ein Unterschied, ob ich eben sage, naja, das kann halt ein mögliches Szenario sein, im positiven Sinne. Und dann darf ich auch durchaus momentan noch mit der Offenheit, naja, wenn es aber nicht kommt, dann wird es halt anders, dran festhalten. Wenn es aber eigentlich unvorstellbar ist, ne, dann ist es eben sehr schwierig, diese Hoffnung in Anführungsstrichen dann für mich zu nehmen, weil dann baue ich ja tatsächlich auf einem Bild von Welt auf, was eigentlich ein Fehlurteil ist und damit ist klar, dass ich enttäuscht werde.
Ja.
Natürlich gibt es immer die Restchance, weil wir haben vorher auch selber gesagt, man weiß nie, was genau wird. Von daher gibt es vielleicht auch dieses Fenster zu sagen, naja, vielleicht wird es ja doch was. Ne, so. Und auf einmal geschieht eben das Wunder, weil du es eben wirklich nicht sehen konntest. So, das würde ich jetzt auch gar nicht ausschließen, aber ich würde so denken, in 99% der Fälle ist die andere Haltung, die die Stoiker empfehlen, glaube ich, die, die tatsächlich einfach auch, ja, für einen selber die bessere ist. Und das heißt ja nicht eben gleich ins Negative zu gehen, sondern ne, du entscheidest dich halt für den positiven Verlauf, der dir vor Augen ist. Und deinem Hinterstübchen bleibt vielleicht diese Resthoffnung, dass es auch noch ein Wunder gibt. Aber es darf nicht der Glaube sein, dass das auf jeden Fall kommen wird. Ne? Sonst gibt's halt nachher das wirklich harte Landing.
Ja. Jetzt sind wir schon relativ weit im Brief fortgeschritten. Am Ende sagt er noch, ja, halt dir vor Augen, dass ein Großteil der Menschen, auch wenn ihn kein Unglück heimsucht und ihn auch mit Gewissheit nicht heimsuchen wird, trotzdem heftig erregt ist und ruhelos umherirrt, denn niemand gebietet sich selbst Einhalt, wenn er außer Fassung geraten ist. Ja, und dann schließt er, bevor er dann mit dem Ende bei Epikur am Ende nochmal kommt, sagt er nochmal eine Aussage, die man so ähnlich auch bei Marc Aurel findet. Er sagt, ein anderer mag sagen, vielleicht wird es gar nicht eintreffen. Du hingegen sag, was dann, wenn es eintrifft? Wir werden sehen, wer Sieger bleibt. Vielleicht kommt es zu meinem Vorteil und dieser Tod wird mein Leben adeln. Also du erinnerst die Stelle an Selbstbetrachtung, ne, wo Marc Aurel eben sagt, ich sage nicht, ach, ich Armer, warum passiert mir das, sondern ich bin froh, dass es mir passiert ist und ich's überlebt habe, beziehungsweise, also ich paraphrasiere, ich damit umgehen kann.
Ja, genau, weil man weiß ja nie, was aus manchen Dingen wird. Ne? Etwas, was vermeintlich negativ ist, kann sich als positiv erweisen. Das selber mal gehabt, da hatte ich ein Vorstellungsgespräch und bin vor dem Vorstellungsgespräch noch in die Mensa gegangen, um was zu essen und habe da jemand anders getroffen, zufälligerweise. Und der sagte dann auch, oh, Mensch, das ist ja toll, dass du hier bist, komm doch nach deinem Vorstellungsgespräch bei uns noch vorbei. Und dann bin ich in das Gespräch reingegangen und das ist ziemlich blöd gelaufen. Also die Stelle war sehr unattraktiv in letzter Konsequenz. Ich war ehrlich gesagt etwas geknickt, bin da extra weit gefahren, um dann das Gespräch zu führen. Und war schon so, dass ich dachte, ach komm, dann fahre ich jetzt nach Hause, das ist doch irgendwie alles blöd. Und habe dann aber doch gedacht, naja gut, dann gehst du wenigstens vorbei, nochmal Hallo sagen. Ja, dann bin ich halt hingegangen und da hat er mir eine andere Stelle angeboten, die viel besser war. Und schon irgendwie ist danach alles anders verlaufen. Und von daher könnte man auch sagen, ja, das irgendwie war ja alles total blöd mit dem, ne? Und wenn ich jetzt nur in Anführungsstrichen in der negativen Haltung geblieben wäre, hätte sich das andere Positive gar nicht mehr zeigen können.
Ja.
Und das fand ich, war irgendwie so eine Erfahrung, die ist irgendwie tatsächlich so ein bisschen bei mir geblieben, dass ich gedacht habe, wer weiß, mal gucken, was da kommt.
Wer weiß, wofür es gut ist.
Ja. Und man kann es ein bisschen aktiver sogar noch machen. Also ich habe ja so eine größere Ausbildung mal gemacht bei Matthias Wager von Kibet und seiner Frau Insa Sparra in München im Syst-Institut. Und da gibt es so eine Ausbildung in lösungsfokussierter Gesprächsführung. Und da gibt's so die berühmte Wunderfrage. Da guckt man so nach vorne, ne, und überlegt, ne, wenn ich jetzt schon im Wunderzustand wäre, was kann ich dann alles tun und so. Und damit kann man sehr viele Ressourcen im Hier und Jetzt mobilisieren. Es gibt aber auch eine Umerzählungsfrage. Und die baut auf einem Statement von Steve DeShazer, der mal gesagt hat, es ist nie zu spät, eine schöne Kindheit gehabt zu haben oder eine gute Kindheit gehabt zu haben. Das ist natürlich ein sehr provokantes Statement, weil für manche Leute ist das eben nicht einfach nur ein anderes Hingucken.
Ja.
Aber was damit gemeint ist, ist eben dieser Gedanke, dass du auf das Vergangene anders ressourcenvoller schaust, im Sinne von, durch das, was ich da erlebt habe, bin ich jetzt in der Lage, das und das zu tun. Und weil ich hier eine Enttäuschung erlebt habe oder da so gefordert wurde, bin ich jetzt in der Lage, diese Fähigkeit anzuwenden. Und damit kann ich im Hier und Jetzt etwas anderes tun. Also auch da könnte man sagen, gibt es immer eine andere Möglichkeit, auf Dinge, die einem jetzt gerade so passieren, nochmal anders drauf zu schauen. Ja, also einmal nach vorne, also rückwärts gewandt zu sagen, es kann auch durchaus noch einen Wert für mich jetzt haben. Oder nach vorne geschaut, ja, ich weiß noch gar nicht, was da draus werden wird. Ne? Vielleicht wird was Positives draus.
Aber das sind wir dann doch auch wieder am Anfang bei den Herausforderungen, die man eben mal hatte und was man an Resilienz damals schon rausgelernt hat. Ne? Also ich habe das auch gehabt bei Klausuren, in denen ich am Anfang von der Uni durchgefallen bin und wirklich dachte, jetzt war es das, die schmeißen mich hier raus. Und im Endeffekt habe ich dann mich richtig hingesetzt und bin da strahlend rausgegangen. Und dieses Gefühl zu haben, ich habe hier aus eigener Kraft das geschafft und ich habe das in mir, eine schwierige Situation. Ich war auch noch parallel krank und hatte andere Themen, mich da rauszuarbeiten. Das hat mir später an verschiedenen Stellen so viel Kraft gegeben, diese wirkliche Krise in meinem Leben mit 19.
Und siehst du, das war jetzt gerade die angewandte Umerzählungsfrage. Du hast jetzt gerade einen Teil deiner Vergangenheit ressourcenvoll umformuliert.
Funktioniert.
Funktioniert.
Funktioniert. Am Ende schließt Seneca hier den Brief mit, wie das ja, ich will nicht sagen immer, weil ich gar nicht sicher bin, aber es konsequent durchzieht bis zum Ende. Nee, genau. Also bei den ersten Briefen eben immer macht, da gibt er ja noch so ein Bonmot von einem anderen Philosophen oder teilweise auch von stoischen Philosophen, aber oft auch von Epikur, gerade in den Anfangsbriefen, und sagt hier, dass unter sonstigen Nachteilen hat die Dummheit auch den Folgenden immerfort beginnt, sie zu leben.
Ja, also, dass kann man die nur zustimmen.
Also die Dummheit immer wieder irgendwo auflebt. Und er spricht hier zum Beispiel von Greisen, die sich jetzt dann mehr denn je mit dem Gedanken an Amtsbewerbung, Auslandsreisen und Geschäfte machen tragen. Das ist ja was, wo Seneca komplett von abrät, dass man im Alter dann wieder anfängt, irgendwie sich ins aktive Leben zu stürzen. Hätte er gar nichts von. Aber man kann es ja auch übertragen, Alex, oder?
Ja, wobei, also die Beispiele, die er da bringt, das ist ja wirklich quergebürstet zu unserem Zeitgeist. Ne? Also wenn du mal so anguckst, Filme und all sowas, ne, wie irgendwie die späte Liebe ist nicht ausgeschlossen, die Berufung in der Rente ist nicht ausgeschlossen und all sowas. Ne? Also da ist, also in unserer Kultur, glaube ich, wirklich genau das Gegenteil unterwegs. Dass man sagt, ne, du kannst zu jedem Zeitpunkt, kannst du immer alles neu anfangen und so. Und da ist ja auch ein Stück Wahrheit drin. Also da war ich nicht so ganz happy mit den Beispielen, die er da so gebracht hat. Ne? Also,
nee, das ist so sein Steckenpferd. Im Alter soll man sich zurückziehen und in die Ruhe kommen, weil das eben sein Weg ist.
Ja. Also wo ich absolut mitgehe, ist, dass die Dummheit eine nicht verbrauchende Ressource ist. Wobei das natürlich auch wieder sehr wertend gesprochen ist. Aber bei manchen Erlebnissen kann man das nicht anders sehen. Zumindest gelingt es mir dann nicht, anders drauf zu gucken. Das ist dann schon eher so, oh ja, okay, gut. Müssen wir das jetzt wieder so machen, dann? Ja, aber
gut, das war der 13. Brief. Habe ich irgendwas übersehen? Gibt es noch was, was du dazu anmerken wolltest?
Nee, es gibt eine Sache nur, wo ich nur noch mal darauf hinweisen wollte, nämlich ganz am Anfang, als er davon spricht, es sind nicht die Dinge, die uns aufregen, sondern das Bild, was wir uns von den Dingen machen. Also in dieser Formulierung wird es dem einen oder anderen bekannt vorkommen, weil es ja typischerweise eigentlich Epiktet zugeschrieben wird im Handbuch.
Ja.
Und ich finde das spannend, dass man hier auch nochmal sieht, hier steht es eben auch schon bei Seneca drin. Und das zeigt ja auf, dass es auch 100 Jahre im Prinzip so, oder nicht 100 Jahre, also 40 Jahre, glaube ich, ne, 50 Jahre Epiktet und Seneca, dass es im Prinzip offensichtlich nicht eine Eigenleistung von Epiktet war, auch wenn das so berühmt wurde in dem Handbuch, sondern dass es ein Teil der Lehre war.
Ja, und wo Epiktet sich ja nie mit keinem Wort auf Seneca bezieht.
Ja.
In keinem der Schriften. Seneca wird ja gemieden wie so ein Aussätziger, auch von Marc Aurel, ja. Epiktet-Schüler, und genau, dass da, wie du sagst, dass es ein Teil der Lehre ist. Was ich dazu jetzt noch sagen wollte, wo du gerade diesen berühmten Satz vorgelesen hast, der einem ja auch auf Instagram oder irgendwo sonst gerne mal über den Weg läuft. Das ist ja so ein Brief, der könnte eigentlich so ein klassischer Lifehack sein.
Ja, stimmt.
Und da gibt es ja einige, auch die Sache mit dem, was ist in deiner Kontrolle bei Epiktet. Da gibt es ja einige stoische Übungen oder Gedankengänge, Memento Mori und so weiter, die eigentlich oft rausgenommen werden und als Lifehacks unterwegs sind. Und ich glaube, so kann man den Brief eben gar nicht verstehen. Das ist hier eine Form von Übung und von Nachdenken über die Dinge, mit denen man sich im Alltag auf die man sich fokussieren kann, aber dahinter steckt eben ein ganzes philosophisches Weltbild. Das ist nur ein klitzekleiner Übungsteil, aber eigentlich ist da so viel mehr dahinter, nämlich Fehlannahmen über die Welt und so weiter. Oder wie würdest du das beschreiben?
Absolut 100% genauso. Also es ist im Prinzip so eine verdichtete Version einer alltäglichen Praxis, in der man immer wieder genau auf solche Gedanken dann auch kommt. Aber es hilft dir in letzter Konsequenz nicht, einfach nur dir einmal am Tag diesen Satz vor Augen zu halten, sondern dieser Satz sollte dich dazu bringen, in den Prozessen deines Lebens, deines Alltags, die Dinge anders zu verarbeiten, mit ihnen anders umzugehen. Und da entsteht eigentlich erst die Wirkung. Und ich glaube, das verwechselt man manchmal so, dass man halt glaubt, über das Rezitieren des Satzes entsteht schon die Wirkung. Der Satz ist nur eigentlich die abstrakte Erinnerung an das, was du vielleicht im Alltag gerade wieder verpasst hast. So, ne?
Ich würde auch weitergehen sagen, der Satz an sich oder eben viele von diesen Ideen sind für sich genommen schon hilfreich. Das ist halt gebündelte Weisheit schon. Ja. Aber ohne eingebunden in ein weiteres Denksystem zu sein, sind die eigentlich hohl, beziehungsweise die werden dir nicht dauerhaft weiterhelfen.
Ja,
die werden stimmt. dich nicht bei einer Entwicklung, bei einem Weg, der zu einem konsistenteren Dasein dann irgendwo führt, helfen, sondern die sind wie so ein bisschen Tropfen auf einen heißen Stein. Also mir ist auch überlegen, mit diesen ganzen Lifehacks, wie kann man das darstellen? Das ist so ein bisschen wie wenn man eine Rinderbrühe hat oder eine gute Suppe und oben im Sieb hängen so ein paar Inhaltsstoffe, das sind dann die Lifehacks, aber was eben unten rauskommt, diese Brühe, dieses Konzentrierte, das ist das, was eigentlich dann heilend ist, um sich so auszudrücken.
Ja, nee, absolut. Und ich meine, das, was du beschreibst, das ist bei den Epikureern auch zum Beispiel so Schulmeinungen gewesen, dass man gesagt hat, hab diese Sprüche dabei, ne, so zur Erinnerung, hab sie im Prinzip immer am Mann oder an der Frau, aber sei dir bewusst, dass sie nur in der Interpretation im Gesamtsystem ihre Wirkung entfalten und nicht einfach nur als isolierte Sätze. Und das lässt natürlich auch immer so ein bisschen Fragezeichen schon hinter so das ein oder andere Buch, was heute so rauskommt, zu setzen, ne? In dem einfach nur genau diese Lifehacks drinstehen, ne? Und wo dann halt sagt, ja, mach das mal 5-mal am Tag oder 7-mal die Woche oder so. Ja, aber wenn dann die innere Haltung nicht sich dabei auch verändert und wenn du das nicht einbettest, dann wird halt einfach sich das Leben auch nicht verändern. Und ich glaube, dass das tatsächlich schwierig ist. Man darf auf der anderen Seite das nicht verteufeln, weil der Prozess im Leben ist manchmal so abstrakt und so schwierig und so komplex, dass man ihn auch nicht vermitteln kann, einfach nur durch Vorleben. Da ist es schon hilfreich, diese Lehrsätze zu haben. Aber sie sind eben nur ein Teil und nicht alles, genau wie du sagst. Und von daher, das finde ich schon immer wichtig, sich das klar zu machen, dass dahinter eigentlich die Veränderung erst beginnt.
Aber trotzdem ein toller Brief zum Einstieg und kann
Absolut.
Ich jedem nur empfehlen, sich nochmal in Gänze durchzulesen, auch wenn wir hier wirklich schon relativ viel heute draus vorgetragen haben. Ja, okay. Alex, zum Abschluss, hast du noch etwas gelesen oder gehört, was du gerne weitergeben würdest?
Ja, ich habe in der Tat ein Buch, das ich weiß gar nicht, ob ich das, nee, habe ich hier noch nicht mal angesprochen, Pax Romana, also nicht Pax Romana, sondern Pox. Und das bezieht sich auf die antoninische Epidemie, weil das gibt in den, wenn man so in die Annalen reinschaut, dann sieht man halt, dass es zu der Zeit von Marc Aurel im Römischen Reich über mehrere Jahre eben tatsächlich so, man könnte damals sagen, es war wahrscheinlich schon eine Pandemie. Also da ist etwas in das Reich reingekommen, wo wirklich wahnsinnig viele Menschen dran gestorben sind. Und in diesem Buch werden mal so die Verhältnisse, die hygienischen Verhältnisse, die medizinischen Verhältnisse, all sowas mal sehr gut dargestellt. Und wenn man das so liest, es ist sehr spannend für die historischen Zusammenhänge. Es ist aber auch so, dass man danach definitiv weiß, selbst wenn es eine Zeitmaschine gäbe, würde ich nicht im Rom Marc Aurel durch die Straßen gehen wollen und schon gar nicht in die Bäder der damaligen Zeit gehen, weil es ist so widerwärtig, was man sich da so vor Augen halten muss. Es ist eine wirklich andere Zeit und ein anderes Verständnis von Hygiene und Ähnlichem.
Ja, man kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also das Kanalisationssystem, was da so gelobt wurde, dass es das schon gab in Rom, das war, glaube ich, nicht so
nicht
fortgeschritten, wie man sich das jetzt vorstellen könnte. War immer noch offen auf den Straßen, knietief,
genau.
Exkremente und so weiter, richtig?
Ja, ja, und also die Sänftenträgerei wird nach diesem Buch sehr viel plausibler. Wenn man sich vorstellt, mit einer weißen Toga durch diese Straßen zu wandern, dann will keiner nachher noch ein paar Stunden im Senat sitzen. wenn du das an den Füßen und an der Toga unten dran hast und so. Also es ist beliebig widerwärtig, aber es ist eine historische Tatsache offensichtlich. Es ist sehr gut recherchiert und aufbereitet und gibt auch nochmal eine gute Rahmung für das, was zu dieser Zeit eben passiert ist und ist sicherlich auch zum Verständnis von Marc Aurel und seiner Sichtweise auf das Leben von größerer Bedeutung. Und ja, das ist vielleicht auch schon so eine kleine Überleitung, ne, weil wir ja auch etwas vorhaben. Vielleicht magst du das ja erzählen.
Genau, wir wollten uns Marc Aurel, seinem Leben und natürlich dem uns überlieferten Werk, den Selbstbetrachtungen, nochmal detailliert widmen. Auch als Aufhänger haben wir genommen, dass ja in Trier dieses Jahr die große Marc Aurel-Ausstellung ist. Mhm. Ich habe es jetzt leider noch nicht hingeschafft. Das ist von Hamburg aus wirklich eine halbe Weltreise leider. Aber stoische Freunde von uns waren da und haben uns berichtet. Und ja, wir hatten auch mal über einen Workshop da kurz überlegt. Das hat jetzt leider aus diversen Gründen nicht geklappt. Aber wir wollten trotzdem im Podcast nochmal tiefer in das Thema Marc Aurel, seine Zeit, sein philosophischer Anspruch, sein Leben zu leben, noch mal tiefer einsteigen. Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall auf unserem Programmheft stehen.
Ja, und was uns da besonders freut, ist, dass wir den Tino Deckert dafür wieder gewinnen konnten. Und der ist ja unglaublich belesen, was eben dann auch den Bezug von Marc Aurel zu anderen Stoikern zum Beispiel angeht und Ähnliches. Und ja, ich bin mir sicher, dass das sehr spannend wird und freue mich schon sehr darauf.
Da freuen wir uns auf Tino und auf die Sachen, die da kommen werden, genau.
Genau. Gut, so, dann würde ich sagen, gehen wir mit diesen Punkten auch für heute dann ins Wochenende.
Genau, und hören uns bald wieder, sofern das Schicksal es zulässt.
Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.